Na, das ist ein starkes Stück. Da vergleicht der Bittner die charmante und nette Sarah Wagenknecht mit dem kauzigen und unsympathischen Hans-Georg Maaßen. Oh nö, hä? Ich habe zwar die Schriften von Maaßen nicht gelesen und das Buch von Wagenknecht nur durchgeblättert, aber trotzdem, das tut weh. Das Problem mit Michael Bittner ist, dass er seine Thesen fundiert begründet. Aber gut, man muss ja seine Artikel nicht bis zu Ende lesen, wie zum Beispiel diesen hier, Deutschland aber normal, was Hans-Georg Maaßen, Rechtsaußen der CDU, und Sarah Wagenknecht, Rechtsaußen der Linkspartei, miteinander verbindet. Zu lesen in der aktuellen Zeitschrift Konkret. Und jetzt spreche ich mit Michael Bittner. Hallo Michael.
Guten Morgen.
Mal jetzt Boulevardesk, ist mein Interesse sehr, sehr groß. Wie groß waren denn die Anfeindungen, ob dieses Vergleichs oder dieser Verbindung?
Ja, wenn man in linken Medien Sachen schreibt, hat man ja den Vorteil, dass es nicht allzu viele Leute lesen. Von daher gab es nicht so viele Anfeindungen. Es hält sich die Waage. Es ist ja die Fronten zwischen Wagenknecht-Fans, die ihr alles verzeihen, und Wagenknecht-Hassern, die überhaupt nichts Gutes an ihr finden. Diese Front ist ja sehr verhärtet, von daher gibt es da eigentlich immer 50-50 Reaktionen, wenn man sich mit ihr beschäftigt, was ich ja schon öfter gemacht habe.
Was verbindet denn Sarah und Hans-Georg?
Ich will natürlich nicht behaupten, dass sie irgendwie identische politische Anschauungen hätten. Sicherlich interessiert sich Sarah Wagenknecht natürlich tatsächlich für das Schicksal der kleinen Leute, während Hans-Georg Maaßen das natürlich nur politstrategisch simuliert. Was die beiden verbindet, ist, dass sie in der Rückkehr zur Souveränität des Nationalstaates, auch in der Schließung der Grenzen gegen Einwanderung, ein Heilmittel für die Probleme unserer Zeit sehen. Sie ähneln sich auch in der Konstruktion von Feindbildern. Bei Hans-Georg Maaßen ist es eben der Globalist, der auf die Abschaffung der nationalen Souveränität hinarbeitet und Migration beschleunigen will. Bei Sarah Wagenknecht ist eine ganz ähnliche Rolle der Lifestyle-Linke oder der Kosmopolit, der aus ihrer Sicht eben auch die Interessen der Nation verrät an Migration und internationales Finanzkapital. Und bei beiden werden eben die Grenzen verwischt zwischen denen, die international Geschäfte machen, und denen, die für internationale Solidarität eintreten innerhalb der Linken. Und das finde ich eben unangenehm, deswegen habe ich den Artikel geschrieben.
Ja, in dem Buch Die Selbstgerechten, das sie geschrieben hat, das aktuelle, sagst du, stimmt sie in wesentlichen Zügen mit dem neurechten Weltbild überein. Wie kann man denn das neurechte Weltbild zusammenfassen in wenigen Worten? Geht das?
Das neurechte Weltbild sieht vor, dass die Nation der Höchstwert ist in der Politik, an dem sich alles zu orientieren hat. Das Volk als zentrale Kategorie, die Staaten leben nebeneinander her, es gibt möglichst wenig Verkehr, möglichst wenig Migration, Ethnopluralismus heißt doch das Konzept, was da vertreten wird. Und leider hat sich Sarah Wagenknecht in den letzten Jahren, im Gegensatz zu ihren frühen Büchern, in denen ja noch Internationalismus gepredigt wurde, in denen noch die Abschaffung von Grenzen vorgesehen wurde, leider hatte sie in den letzten Jahren in ihren Büchern diesem Modell immer weiter angenähert, sieht mittlerweile auch in der nationalen Solidarität eigentlich den Schlüssel zur Gerechtigkeit aus ihrer Sicht, und deswegen kann man da mittlerweile nicht von einer Identität sprechen, aber sicherlich von einer ziemlich großen Überschneidung.
Du schreibst sogar von der ehemaligen Marxistin Sarah Wagenknecht und sagst, dass sie den ökonomischen Hauptwiderspruch eben nicht mehr thematisiert, nicht mehr von Klassen spricht. Das heißt, die alte, sie hat sich von der alten marxistischen Schule verabschiedet, oder ist das nur so ein populistischer Trick?
Nee, also Marx kommt in ihren letzten Büchern eigentlich kaum noch vor. Sie bezieht sich dann zumeist auf den Ordoliberalismus, also Ludwig Erhard. Und ihr Modell ist inzwischen nicht mehr sozialistisch. Sie spricht auch nicht mehr vom Sozialismus. Da ist sie immerhin ehrlich, das kann man ihr eingestehen. Ihr Modell ist jetzt so die soziale Marktwirtschaft der 50er, 60er, 70er Jahre, in der angeblich noch alles relativ gut und relativ zufriedenstellend gelaufen wäre, auch noch Harmonie zwischen deutschen Arbeitern und deutschen Unternehmern geherrscht habe. Die Unternehmer waren noch tüchtig und die Arbeiter noch fleißig. Also sie baut sich dann so ein Idealbild, zu dem sie gern wieder zurückkehren will. Deswegen nennt sie ihre Politik ja inzwischen auch Linkskonservatismus.
Aha, gibt's sowas?
Kann mir darunter nicht so richtig was vorstellen. Ich halte es für ein Paradox, aber gut, natürlich ist nicht alles, was neu ist, automatisch gut, aber das ist auch ein bisschen eine Binsenweisheit. Also die Linke behauptet ja auch nicht, dass alles, was neu ist, von ihr durchgesetzt werden soll, sondern sie möchte eben Ungleichheit abbauen. Und das möchte Sarah Wagenknecht inzwischen nur noch bedingt. Also die Ungleichheit zwischen Nationen kann sie mit ihrem Programm ganz sicher nicht abbauen. Und auch die Ungleichheit in der Gesellschaft ist aus ihrer Sicht eigentlich nichts Negatives mehr. Sie schreibt ja auch ausdrücklich, dass wir mehr Leistung Veränderung, mehr Wettbewerb, mehr Wachstum brauchen und dass es auch Unternehmer geben muss, die dann durchaus für ihren Erfolg auch dadurch belohnt werden, dass sie sehr reich werden. Also für mich hat das mit links nur noch sehr bedingt zu tun. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man die Worte definiert. Sagen wir mal so, es ist ein traditionssozialdemokratisches Programm mit sehr stark nationaler Schlagseite.
Was natürlich auch ankommt, ist Wagenknechts Kritik an der elitärpädagogischen, für ökonomische Ungleichheit blinden Linksliberalismus. Du sagst, das ist weder neu noch völlig falsch, aber wo ist denn dann das Aber? Dass sie bestimmte Klassenwidersprüche nicht mehr thematisiert oder wo liegt das Aber?
Also in dieser Kritik an so einer versnoppt akademischen Pseudolinken, die sich um alle möglichen kulturellen Angelegenheiten kümmert, aber um Ökonomie gar nicht mehr, um soziale Ungleichheit kaum noch, da hat sie natürlich recht. Also da würde ich ihr auch recht geben. Das ist nicht der Punkt, den ich an ihr kritisiere. Ich kritisiere, dass sie selbst eine Identitätspolitik dagegen setzt, nämlich eine nationale Identitätspolitik. Und die Behauptung aufstellt, Solidarität könne es nur in einer national möglichst homogenen Gemeinschaft geben. Und das ist aus meiner Sicht erstens nicht richtig und zweitens ist es auch nicht links. Das ist eine Position, die so gut wie alle Parteien in Deutschland schon vertreten, inklusive der AfD. Und ich wüsste nicht auch nur, wo da der strategische Vorteil liegen sollte, wenn die Linkspartei jetzt auch noch auf diesen Kurs einschwenkt. Das ist es, was mich an ihrem Programm stört.
Mal auf Rousseau zu kommen, der hat ja wohl diese identitäre Demokratie geprägt, auf die sie sich auch bezieht. Wie würdest du denn identitäre Demokratie beschreiben?
Ja, bei Rousseau, das Problematische an Rousseau, und Rousseau ist natürlich nicht im Ganzen problematisch, es gibt ja auch viel an ihm, was man durchaus auch progressiv lesen kann, seine Kritik am Adel und so weiter, seine Kritik auch an der Eigentumsform. Aber sein problematisches Verständnis von Demokratie besagt eben, dass das Volk einen Gemeinwillen hat und dass letztlich Demokratie besteht, dass alle Menschen diesem Gemeinwillen zustimmen und wenn es da Opposition oder Gruppeninteressen oder Widerspruch von Individuen gibt, dann müssen eben die zurechtgebogen werden, aus dem Volk ausgeschlossen notfalls. Und diese Ideenlinie setzt sich dann auch fort Richtung Karl Schmidt und in die Rechte hinein, dass eben die Idee ist, ein Volk kann nur homogen existieren und hat im Idealfall auch einen einzigen Willen, ein einziges Gemeinwohl, ein einziges Gemeininteresse. Und das ist natürlich illusionär, weil jede Nation, jeder Staat besteht eben aus Klassen, aus Gruppen, aus Individuen, die unterschiedliche Interessen haben. Und wenn man das leugnet, dann kann man eigentlich Widersprüche und Gegensätze und Interessenkonflikte nur dadurch verstehen, dass da irgendwelche Bösewichter im Hintergrund den eigentlich guten, reinen, einheitlichen Volkswillen verfälschen. Und dann kommt man ganz schnell zu so einem Verschwörungsfimmel, wo dann irgendwelche fremdartigen Mächte im Hintergrund die eigentlich natürliche Harmonie des Volkes zerstören und gefährden. Und auch Spuren auch von diesem Verschwörungsfimmel findet man bei Sarah Wagenknecht leider auch.
Könnte man sagen, dass diese nationale Borniertheit das Verbindende ist zwischen Maaßen und Wagenknecht?
Ja, würde ich schon sagen. Wobei bei Maaßen ist da sicherlich auch ein bisschen Taktik im Spiel. Bei Wagenknecht, ja, ich habe mich wirklich mit ihr intensiv beschäftigt und alle ihre Bücher gelesen. Es ist schon in ihren Frühzeiten ein bisschen angelegt. Also ich glaube, ehrlich gesagt glaube ich, dass die sich als Sozialistin eigentlich selbst missverstanden hat. Wenn man sich die frühen Bücher anschaut, dann ist es eher so eine Art DDR-Patriotismus, den sie verficht. Also diese Sehnsucht nach einem kleinen, geschlossenen, homogenen Land, in dem alle friedlich miteinander leben, die hat sie bis heute behalten, nur eben von der DDR sich dann irgendwann distanziert. Und jetzt findet sie dieses Ideal eher in so einer Nachkriegs-BRD, in der angeblich alles noch heile Welt gewesen sein soll.
Aber ging diese Trennung zwischen den Linken nicht schon immer zwischen völkischen Nationalisten, also der gute alte Ernst Thälmann und eben den anderen, also Rosa Luxemburg und so weiter, also die internationalistisch drauf waren und die eben völkisch-national waren, ist diese Spaltung der Linken nicht schon immer da gewesen?
Ja, ich würde gar nicht behaupten, dass Sarah Wagenknecht völkisch drauf wäre, das stimmt sicherlich nicht, weil sie ja durchaus sagt, dass sie natürlich auch Einwanderer Deutsche werden können, aber sie müssen sich dann natürlich assimilieren und an die Sitten und Gebräuche anpassen. Also das Grundgesetz reicht nicht mal, sie müssen richtig Deutsche werden, so wie sie selbst das trotz iranischen Vaters geschafft hat. Diese Spaltung gibt es schon immer und es gibt schon immer auch Versuche von abtrünnigen Linken oder von Rechten quasi statt einer Klassensolidarität, eine nationale Solidarität draus zu machen, also dass man dann als vereinigendes Element die Nation preist, statt Klasse oder sonst irgendwelche Gruppenidentitäten. Das gibt es schon immer. Und man muss natürlich auch sagen, natürlich kann das erfolgreich sein. Also Nationalismus ist erfolgreich. Ich bin auch durchaus, wenn Wagenknecht eine eigene Partei gründen würde, würde ich der durchaus auch Chancen einräumen, weil so die Verknüpfung von sozialer Agitation und nationaler hat sich in der Vergangenheit immer als erfolgreich erwiesen. Nur für mich hat das dann eben mit Linker nichts mehr zu tun, weil die großen Ungleichheiten auf der Welt sind längst nicht mehr innerhalb der Nationalstaaten, sondern zwischen ihnen. Man kann als Linker nicht diese Ungleichheiten quasi als naturgegeben hinnehmen und sagen, ich kümmere mich nur um meine eigenen Leute. Dann übersieht man quasi die größten Ungleichheiten, die es auf der Welt überhaupt gibt.
Du schreibst von der linken Hoffnung, durch internationale Solidarität aus der ökonomischen Globalisierung auch eine demokratische und soziale zu machen und sagst dann aber auch, es ist eine Utopie. Trägst du diese Utopie im Herzen oder ist es eher was Intellektuelles?
Ich neige jetzt generell nicht so zum Optimismus, von daher habe ich da auch diese Einschränkung hinzugefügt. Es ist natürlich außerordentlich schwierig, erstens die ganzen Gruppeninteressen der Gleichstellung von kulturellen Minderheiten, von sexuellen Minderheiten, aber auch von Klassengegensätzen in der Linken zusammenzubringen. Das ist ein schwieriges Projekt. Und erst recht ist es natürlich schwierig, international Bündnisse zu schließen. Aber es ist ja durchaus auch nicht so, als würde gar nichts passieren. Ja, es gibt internationale Bewegungen wie Fridays for Future, die durchaus auch einen Einfluss haben. Das heißt, man kann auch international Leute zusammenführen und was bewegen. Es ist also nicht vollkommen illusorisch und auf keinen Fall ist es illusorischer als die Idee von Sarah Wagenknecht. Man könnte jetzt Deutschland gewissermaßen wieder aus der Weltwirtschaft irgendwie herausziehen oder die positiven Seiten der Globalisierung irgendwie bewahren, aber sich vor den negativen dann abschotten. Es könnte die deutsche Exportwirtschaft einfach mal so die Vorteile weiterhin genießen, aber die Nachteile irgendwie draußen halten. Also das ist ganz bestimmt auch nicht realistischer als die Hoffnung, dass man international durch Solidarität irgendwas bewegen kann.
Realistisch ist, dass du wieder auf Bühnen stehst. Du freust dich, aber hast auch ein bisschen Angst davor. Kann das sein?
Es ist ein bisschen ungewohnt, jetzt wieder auf Bühnen zu stehen, aber natürlich freue ich mich sehr darauf, dann in Dresden wieder mit der Lesebühne Sachs Royal aufzutreten, in Berlin bei meiner Show Phrase und Antwort. Also ich freue mich sehr drauf und ja, also es hat mich ein bisschen runtergezogen, im letzten Winter nur noch irgendwie so in der stillen Kammer zu sitzen und rumzuschreiben für Zeitungen. Macht auch ein bisschen Spaß, aber so richtig ohne Feedback von lebendigen Menschen ist doch nicht ganz so doll.
Also wenn die Bierbecher fliegen oder die Rosen nach vorne geworfen werden, das ist dann gut und schön. Ich wünsche dir viel Freude auf der Bühne. Gutes Händchen fürs Schreiben und eine gute Zeit in Berlin und auch einen schönen Urlaub dann.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, tschüss.
Ciao.
Das war der freie Autor Michael Bittner und sein Artikel Deutschland aber normal ist nachzulesen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Konkret.